Nachdem sich John Openshaw verabschiedet hatte, meinte Sherlock Holmes, dass wir bisher kaum einen fantastischeren Fall zu bearbeiten hatten, und er befürchtete, dass sein Klient sich in äußerster Gefahr befinde. Auf meine Frage, ob er auch schon wisse, welche Gefahr das sei und woher sie komme, meinte er, dass er den Ursprung der Gefahr zu kennen glaube. Aber statt mir seine Gedanken zu diesem Punkt darzulegen, philosophierte er zunächst darüber, wie es möglich sein müsste, in Kenntnis einer jetzigen Tatsache allein durch logische Ableitung eine ganze Kette von Geschehnissen herzuleiten, und zwar sowohl Geschehnisse in der Vergangenheit als auch solche, die in der Zukunft liegen. Außerdem vertrat er, wie er das auch schon früher getan hatte, die These, dass es richtig sei, in seinem Gehirnstübchen nur das zu speichern, was man an Wissen auch sehr wahrscheinlich brauchen würde. Alles Übrige solle man in der Rumpelkammer seiner Bibliothek verstauen, aus der man es nach Wunsch und Bedarf jederzeit wieder hervorzaubern könne. Für den vorliegenden Fall sei es aber sicherlich notwendig, alle verfügbaren Wissensquellen anzuzapfen. Als erstes bat er um den Band mit dem Buchstaben K aus der Enzyklopädie von Amerika. Dann stellte er folgende Überlegung an. Für ihn sei es wahrscheinlich, dass Elias Openshaw Amerika nicht ohne sehr gewichtigen Grund verlassen habe. Dieser Grund sei vermutlich, dass er Furcht vor jemanden oder vor etwas hatte. Daher auch seine Neigung, in England sehr zurückgezogen zu leben. Auf das, was er gefürchtet habe, könne man nur durch die Briefe schließen. Also beschäftigten wir uns genauer mit unserem Wissen über diese Briefe. Zunächst stellten wir fest, dass die Absenderorte Pondicherry, Dundee und London Ost alles Seehäfen sind und somit der Schluss nahelag, dass der Schreiber der Briefe auf einem Schiff zu suchen sei. Dann stellten wir Vermutungen über den Zusammenhang der Entfernung der Orte und der unterschiedlich langen Zeit an, die verstrichen war zwischen Einfädeln der Tat und deren Ausführung. Beim ersten Brief waren es 7 Wochen, beim zweiten 3 oder 4 Tage. Sherlock Holmes schloss aus dem Vergleich von Entfernungen und Zeit bis zur Tat, dass der oder die Täter mit einem Segler unterwegs sein mussten. Hätten sie von Pondicherry ein Dampfschiff genommen, hätten sie fast zur gleichen Zeit ankommen müssen wie der Brief, der mit dem Postschiff, einem Dampfschiff, befördert worden war. Es vergingen aber 7 Wochen zwischen Ankunft des Briefes und der Tat, während bei dem Brief aus Dundee nur 3 bis 4 Tage vergingen. Seine Erklärung erschien mir als durchaus wahrscheinlich. Und er leitete daraus auch seine Ermahnung an John Openshaw ab, auf seinem Heimweg größte Vorsicht walten zu lassen. Denn er ging davon aus, dass, da der Brief in London abgestempelt war, die Täter sich bereits in London befanden. Noch einen weiteren Schluss zog Holmes aus dem, was uns sein junger Klient berichtet hatte. Holmes ging davon aus, dass es sich nicht um einen einzelnen Täter handeln konnte, sondern um mehrere. Er war sicher, dass es für einen Einzeltäter unmöglich gewesen wäre, 2 Morde so aussehen zu lassen, dass sie wie Selbstmord oder Unfall wirkten und die Ermittlungsbehörden getäuscht hätten. Das könne nun das Werk mehrerer gewesen sein. Aus diesem Glied der Kette folgerte Holmes dann, dass KKK nicht für eine einzelne Person stehe, sondern für eine Vereinigung. Und zwar für den Ku Klux Klan. Mir sagte dieser Name und diese Organisation leider überhaupt nichts. Daher schlug Holmes den Enzyklopädieband auf, den ich ihm vorhin gereicht hatte, und las den Abschnitt über diese schreckliche Vereinigung vor. Es handelte sich um eine Vereinigung, die nach dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs gegründet worden war, und zwar von ehemaligen Soldaten der Konföderierten, vor allem in den Südstaaten. Sie erlangten durch Terror großen Einfluss, den sie gegen diejenigen einsetzten, die für größere Rechte der schwarzen Bevölkerung eintraten und die Sklavenhaltung abgeschafft hatten. Die Organisation ging in der Regel so vor, dass sie ihrem Opfer eine verschlüsselte, aber dennoch verständliche Warnung zukommen ließ. Einen Zweig einer Eiche oder aber in anderen Landesteilen Melonensamen oder Apfelsinenkerne. Dem Opfer blieb nur die Wahl zwischen Flucht aus dem Land oder sich den Wünschen der Organisation bedingungslos zu unterwerfen. Versuchte das Opfer aber mutig zu sein und sich offen zu widersetzen, fand es auf sehr seltsame und unvorhersehbare Weise den Tod. Es waren kaum Fälle bekannt, in denen es dem Opfer gelungen war, sich ungestraft der Organisation zu widersetzen oder aber bei denen es gelungen war, die Gewalttat zweifelsfrei dem Ku Klux Klan nachzuweisen. Diese Geheimgesellschaft war einige Jahre sehr aktiv, bis im Jahre 1869 die Bewegung plötzlich zusammenbrach. Seither gab es nur noch selten Ausschreitungen und Übergriffe. Ist Ihnen, lieber Watson, aufgefallen, dass das Auseinanderbrechen der Organisation zeitlich genau mit dem Verschwinden Openshaws und der Papiere aus Amerika zusammenfällt? Könnte es nicht sein, dass es sich hier nicht um einen Zufall, sondern um Ursache und Wirkung handelt? Wenn dem so ist, ist es kein Wunder, dass ihm und seiner Familie einige Leute auf den Fersen sind. Für sie ist es ungeheuer wichtig, die Papiere zurückzubekommen, da in ihnen Dinge verzeichnet sind, die einige der angesehensten Männer schwer belasten würden. Holmes schloss aus alledem, dass dem jungen John Openshaw nur die Chance blieb zu tun, was der Absender des Briefes von ihm verlangte. Außerdem stellte Sherlock fest, dass wir an diesem Abend nichts mehr in der Angelegenheit unternehmen könnten, und so griff er nach seiner Violine, um noch ein wenig auszuspannen. Auszuspannen ist das richtige Stichwort. Bevor wir zur Lösung des Rätsels kommen, holt euch noch eine Mütze Schlaf und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, schlaft gut, liebe Homies.